Mikhail Pletnev spielt Domenico Scarlatti. Und damit ist es 8.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Tage auf dem Land von Jane Gardam, die Anfang dieses Jahres im Frühjahr verstorben ist, haben wir im Moment für Sie. Sonja Beiswenger liest die Übersetzung von Monika Bark. Es geht ja um Mary Gold, genannt Bilge, 17 Jahre alt, lebt im Internat ihres Vaters und geht dort zur Schule. Was das andere Geschlecht angeht, ist Bilge mit ihren 17 Jahren noch ziemlich unbedarft und naiv, nimmt aber zur Kenntnis, dass die Jungen Interesse an ihr zeigen. Also zum Beispiel Terrapin, etwas rätselhaft, der Junge, schleicht ihr nach, macht ihr Komplimente über ihre schönen Arme. Und dann kommt zum Beispiel noch die Begebenheit dazu, die Frau des Schuldirektors, Mrs. Gathering, sieht sie mit erröteten Wangen aus dem romantischen Lavendelgang auftauchen. Vorneweg der gut aussehende Schüler Jack Rose, der ihr die Bücher nachträgt. Bilge geht in eine Mädchenschule. Sie hat lange Zeit als schulischer Problemfall gegolten, spät lesen gelernt, aber jetzt hat sie in den Sommerferien so sehr gepaukt, dass sie ihre A-Levels mit Bestnote bestanden hat. Jetzt steht sogar eine Aufnahmeprüfung für Oxbridge im Raum.
Jahrelang hatte Miss Bex mir das Gefühl gegeben, ich sei dumm wie Brot. Jahrelang war es Miss Bex gewesen, die mich im Englischunterricht beim Vorlesen lassen übergangen hatte, weil sie mich für lernbehindert hielt. Die guten A-Levels mussten sie überrascht haben. Aber sie hatte nie was gesagt. Gut gemacht, zum Beispiel. »Ich sollte wohl sagen«, rief sie mir zu, während ich meine Bücher nahm, um mich auf den Heimweg zu machen, »dass ich nicht sehr zuversichtlich bin. Mir scheint die Idee doch sehr ambitioniert.« Schien mir ja genauso. Die Idee schien absolut irrsinnig. Ich hatte mich kaum an die Tatsache gewöhnt, dass ich nicht unterbelichtet war, und hatte in meinem Leben noch nie auch nur irgendeine Universität in Betracht gezogen, geschweige denn Oxbridge. Vermutlich ist es ein weiterer Beweis meiner Schrägheit, dass ich mir überhaupt noch keine Gedanken über die Zeit nach der Schule gemacht hatte. Sobald sich diffuse Überlegungen aufdrängten, hatte ich ihnen schnell mit Hilfe der Erinnerung an Miss Becks dauergenervter Miene einen Dämpfer verpasst. »Die schriftliche Prüfung wird das Problem sein«, sagte Vater, als er es erfuhr. »Kann ich mir da nicht helfen lassen?«, fragte ich. »Ist das nicht so eine Art Essay?« »Englisch«, sagte Paula und setzte das Teetablett ab. »Könnten Sie das hier bitte für Bokes Furunkeltabletten unterschreiben, William?« »Nein, nein, Paula, nein, nein.« »Warum nicht?« »Naja, die Lektüre, die gesamte Lektüreliste.« »Sie liest doch jetzt prima.« »Ich bin nicht taub«, sagte ich. »Ich bin hier, leibhaftig.« »Und was ist mit den Jahren, in denen sie nicht gelesen hat?« »Nein, nein, sie müsste viel zu viel nachholen.« Aber während er Paula das unterschriebene Rezept zurückschob und ihren ernsten Blick sah, begriff ich, dass er sich unheimlich freute. Und ich erkannte plötzlich, wie viele Sorgen sich die beiden all die Jahre um mich gemacht haben mussten, als ich A, B nicht von A, D unterscheiden konnte. Die Sorge, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich musste an all die Abende denken, an denen Paula mir vorgelesen hatte, und an ihr unerschütterliches Vertrauen, trotz der geheimen Briefe von der Lehrerschaft, die ich zu Hause hatte abgeben müssen, worin es hieß, man sollte mich doch mal von Psychologen oder Irrenhausbetreibern begutachten lassen und so weiter. Ihr Vertrauen, dass ich am Ende die Kurve kriegen würde. Ich hätte nie damit gerechnet, nach den O-Levels nochmal Englischunterricht nehmen zu müssen. Und schriftlich bin ich immer noch sehr schlecht. Hinzu kam, dass, wer sonst, Miss Bex die Oberstufe unterrichtete. Und die Bücher, die sie in ihrem Kurs durchnahm, waren alle sehr schön und ich wollte sie mir nicht verderben lassen. Mir war es immer lieber gewesen, über ein Buch nachzudenken, als drüber zu schreiben. Und ich habe immer angenommen, dass Englisch zusammen mit Religion ein Fach für Luschen sei oder für Leute, die Sachen nur zum Spaß machen. Aber für einen Bewerbungsessay? »Na gut«, sagte ich, »in Ordnung. Lerne ich halt noch ein bisschen Englisch.« »Es ist deine Entscheidung«, sagte Vater. Paula tänzelte davon, als hätte sie Jerusalem erobert. Anders als Miss Bex. »Wirklich«, sagte sie. »Englisch. Für den Oxbridge-Essay.« »Für Cambridge.« Als ich das sagte, fühlte ich mich total schrecklich. Ich wusste, dass ich kaum eine Chance auf Cambridge hatte, auch wenn meine Noten in Mathe und Physik nicht schlecht waren. Ich lief knallrot an. Und Miss Bex stieß ein kleines sardonisches Lachen aus. »Naja«, sagte sie. »Ich denke, du solltest es wenigstens probieren. Ich sollte mich mal mit deinen Eltern unterhalten. Sie möchten mich bitte kontaktieren, ja?« »Es ist nur mein Vater«, sagte ich. »Meine Mutter ist gestorben.«
»Oh, ach so. Das tut mir so leid. Das habe ich nicht. Ich hoffe, es war nicht.«
»Ist schon länger her«, sagte ich tapfer.
»Ach, herrje. Hat die Direktorin?«
»Ich habe nicht darüber gesprochen«, sagte ich. Wäre auch schlecht gegangen. Da ich gerade erst geboren worden war, konnte ich ja noch nicht sprechen. Ich bin nicht stolz auf dieses Gespräch und sollte mich nicht darüber freuen, dass sie furchtbar betreten wirkte.
»Ich werde deinem Vater schreiben«, sagte sie. »Vielleicht darf ich vorbeikommen und mich mal mit ihm unterhalten?«
»Das wäre besser«, sagte ich, »als ihn herzubitten. Er verlässt das Haus nicht oft, er führt ein sehr ruhiges Leben.« Sie sagte,
»Ah.«
Eine Woche später schaute ich aus meinem Schlafzimmerfenster und siehe da, mit wackelndem Kopf und bierernster Miene lief sie durch den Garten und kaute meinem Vater ein Ohr ab. Und Vater beugte sich mit seinem herzallerliebsten, zerstreuten Lächeln höflich zu ihr. Während ich die beiden beobachtete, pflückte er ihr eine wilde Rose. Oder vielleicht pflückte er sie auch nur und hielt sie ihr zum Bewundern hin, aber sie nahm sie mit großem Gewese entgegen und steckte sie in ein Knopfloch ihres großkarierten Tweed-Kostüms.
»Wer ist das denn?« fragte Paula über meine Schulter hinweg.
»Das ist Miss Bex. Bei ihr machen wir Hamlet und Hardy.«
»Gott hab Erbarmen«, sagte Paula.
»Ach komm«, sagte ich, »sie ist schlau, sie weiß viel.«
»Das ist ja wohl das Mindeste«, sagte Paula.
Ich frag mich, was Hamlet und Hardy wohl von ihr gehalten hätten. So hatte ich Paula noch nie lästern hören. Sie gibt doch sonst nichts auf Äußerlichkeiten. Am nächsten Montag, als ich Miss Bex im Schulkorridor traf, schenkte sie mir ein breites, empathisches Lächeln und zeigte dabei beide Zahnreihen und die Feuchtigkeit, die sich in ihren Mundwinkeln sammelt und beim Sprechen ein leises Geräusch erzeugt wie ein pfeifender Wasserhahn. Ein Wasserhahn mit nicht ganz durchgescheuerter Unterlegscheibe, aber fast. Ich dachte an Paulas feindselige Haltung, die mich richtig schockiert hatte, da sie so ungewöhnlich für sie war, und verzichtete daher auf meinen linsenverzerrten Basiliskenblick, den ich sonst bei unseren Zufallsbegegnungen gern anwende.
»Da bist du ja«, sagte die Bex. »Du bist doch heute Nachmittag dabei?«
»Ich?« fragte ich. »Wobei denn genau?«
»Bei meinem Wordsworth- und Hamlet-Kurs?«
»Bin ich denn drin?«
»Aber natürlich, meine Liebe. Hat dir dein Vater nichts gesagt?«
»Hat er wohl vergessen.«
»So ein lieber Mensch«, sagte sie.
Mich konnte sie schwerlich damit meinen, also bezog sich das wohl auf Vater. »Wir sehen uns nicht allzu oft«, sagte ich und hätte mir dann in den Hintern treten können, als ich die Woge des Mitleids sah, die über ihr Gesicht schwappte.
»So tapfer«, sagte sie, »so schwer beschäftigt.«
Als ich erstmals in Erwägung gezogen hatte, für meinen Essay die Englisch-AG zu belegen, war mir klar geworden, dass ich mich darauf freute. O-Level-Englisch ist natürlich Pillepalle, kann man sich wohin stecken, Kinkerlitzchen für Kleinkinder, wobei mir die Bücher selbst Spaß gemacht hatten. Auch Wordsworth war kurz dran gekommen. Ich mochte ihn. Er war immer im Dienst der guten Sache unterwegs, und ich stellte ihn mir gern vor, wie er durch den Lake District streifte und sich Gedichte ausdachte, während Dorothy hinterherrannte und sie dann netterweise zu Papier brachte. Der Widerwille, den Wordsworth anscheinend gegen den Schreibakt hatte, brachte ihn mir nah. Und mir gefiel, wie sich die Wordsworths draußen in den Bergen in Wolldecken gehüllt auf die Erde legten, um einen klaren Kopf zu kriegen, während der Regen vom Himmel stürzte.
und dann diese riesige, unglückselige Nase. Und Wordsworths Leidenschaft für die Schönheit der Seen, zitternd und glänzend unter den wirbelnden Wolken. Ich fragte mich, ob Wordsworth weitsichtig gewesen war. Dorothy schien mir eher kurzsichtig. Präzise. Ich liebte Dorothy. So eine furchtbare Köchin. Ich saß da und dachte während der ganzen ersten Stunde bei Miss Bex über sie und ihren Bruder nach, während die anderen beflissen mitschrieben. Erst am Ende der Stunde beschloss ich, dass es noch mehr zu entdecken geben musste als den Aufbau der Wordsworthschen Sehnerven. Ich traf eine bewusste Entscheidung. Miss Bex, merkte ich gerade, hatte mich angesprochen und ich hatte sie einfach nur angestarrt, dass ich dieses Englisch ernst nehmen würde. Ich würde mich von nun an, da es zum ersten Mal läutete, in ihrem Hamlet-Kurs, der als nächstes dran war, richtig auf den Hosenboden setzen. Ich sagte: Danke, Miss Bex, als Antwort auf das, was immer sie gerade zu mir gesagt hatte. Und auch, weil sie ziemlich erschöpft aussah und sich wirklich solche Mühe gibt. Und weil sich die Feuchtigkeit schon wieder in ihren Mundwinkeln sammelte. Die arme Bex, dachte ich. Ich werde sie zufriedenstellen. Ich werde mich ändern. Die werden Augen machen. Und beim Blick in die Runde wünschte ich mir fast, es gäbe jemanden, dem ich das sagen könnte. Ich warf einen Blick in die Runde und war ein bisschen traurig, denn es waren die üblichen Nasen, mit denen ich zur Schule gegangen war, die allesamt indoktriniert waren von der Idee, dass Marigold Bilgegreen ein grässlicher Mensch sei. Alle, wie sie dort hockten. Zum allerersten Mal in meinem Leben wünschte ich mir, ich glaube, ich betete sogar dafür, eine Freundin. Ich vergaß Paulas zweites Gesetz. Ihr erstes Gesetz lautet: Verzichte auf Selbstmitleid. Aber ihr zweites Gesetz ist ziemlich nah dran. Bete mit Bedacht. Das Erschreckende am Beten sei, sagte sie, dass man meistens erhört würde. Tja, und dann ging's los. Wir waren zu 12 mit dem Hamlet-Kurs. Wir waren die sogenannte Gruppe B und kaum jemand hatte mehr Hamlet gelesen als hier und da mal ein Bruchstück. Nicht einer von uns hatte das Stück gesehen, nur einen ganz schrecklichen Film, in dem Hamlet eine goldblonde Perücke aufhat und ziemlich alt wirkt und unter Wolken, die nach Wasserdampf aussehen, auf irgendeiner Burgmauer vor sich hin jammert. Vor dieser Stunde hatten alle in der Klasserei um vorlesen müssen. Aber es war so grauenhaft, dass wir jetzt nach vorn mussten wie 12-Jährige, um den Text zu spielen. Wie immer waren nicht genug Bücher da, also teilten sich Rosenkranz und Güldenstern ein Buch und warfen es nach Bedarf zur Königin rüber. Polonius sprang von hier nach dort und las beim ersten Spieler mit. Und ich erinnere mich, dass ein sehr seltsames Mädchen namens Penelope Debs, die den Hamlet spielte, über den Boden robbte und den König durchdringend anblickte, um zu sehen, ob ihm komisch wurde. Sie machte Stielaugen in Richtung König, gespielt von der Bex. Und außerdem streckte sie das Buch in die Höhe. Als Obermufti hatte sie zumindest ein eigenes Buch haben dürfen, aber während sie es durch die Luft schwenkte, die Augen verdrehte und sich Splitter in den Bauch jagte und schrie und lamentierte, wie es Hamlet so macht, kam es mir schon seltsam vor, dass mich ausgerechnet sowas nach Cambridge bringen sollte. Ich hatte natürlich keine Rolle. Seit der Zeit, als ich nicht lesen konnte, wurde ich nie aufgefordert, irgendwo mitzumachen und saß immer nur hinter meinem Pult. Die Pulte standen kreuz und quer, nach hinten geschoben und dahinter die dreckige Tafel. Und die schrecklichen Blumen davor in den scheußlichen Vasen auf den Fensterbänken waren besonders deprimierend. Blumen in Klassenzimmern sind ähnlich deprimierend wie Blumen in Krankenhäusern. Sie betonen einfach nur die Tatsache, dass man nicht raus kann, um sie wachsen zu sehen. Klassenzimmer brechen einem das Herz.
Nein! Sagte die Bex gereizt zu Penelope Debs. Nicht! Oh, ihr seid ein dummer Jahrgang, ein dummer Jahrgang!
Bla, 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 blökte jemand anders.
Bla, bla, bla,
wehklagte Penelope Debs. Und hinter der ganzen Truppe ging die Tür auf und dort stand eine Erscheinung. Kurz hing sie in der Luft. Die Tür schwang langsam hin und her
Und dann war die Erscheinung weg.
»Hallo?«
rief die Bex und fuhr herum.
»Hat es geklopft?«
Sie sah mich fragend an, da ich die Einzige war, die nicht mit dem Rücken zur Tür saß. Wie üblich sagte ich nichts, aber nicht aus dem üblichen Grund, nämlich dass es eh niemanden interessierte. Ich glotzte. Wieder ging die Tür auf, diesmal weiter. Und ein Mädchen trat ein und lehnte sich dagegen und begann, sich sanft hin und her zu wiegen. Dann, als wären ihre Wimpern zu schwer für ihre Lider, schloss sie halb die Augen und musterte auf diese Weise Miss Bex und alle anderen. Es waren dicke, fette, schwarze Wimpern wie Kaminbürsten. Und darüber waren sehr schön konturierte schwarze Augenbrauen, die man für künstlich hätte halten können, was aber ziemlich sicher nicht der Fall war. Die Augen hinter den Schlitzen waren leuchtend türkis. Das Mädchen war groß und sah fast knochenlos aus. Sie war ungefähr 17, dachte ich, mit einem großen, bleichen Gesicht. Sie trug ein grünes Kleid, das ihr praktisch am Körper klebte und zwei sehr lange weiße Arme zur Geltung brachte. Aber der größte Hingucker waren ihre Haare. Es war ein gigantischer Schauer, eine Art Wasserfall aus Gold, naja, fast goldfarbenes Rosa. Sie waren wie Zuckerwatte, eine riesige Wolke aus Licht. Sie bauschten sich nach unten und nach oben und zur Seite und sie nahmen das ganze Licht der ganzen kläglichen Atmosphäre in sich auf. Da stand sie, träge gegen die Tür gelehnt und wiegte sich lässig hin und her mit diesem ganzen Haar. Und wie bei den Augenbrauen sah man sofort, dass es echt war. Das kann man ja manchmal. Es bestand nicht der geringste Zweifel. Mit diesem ganzen Haar, das loderte und glühte und leuchtete wie die himmlischen Heerscharen in Gold und Alabaster auf einem mittelalterlichen Gemälde. Und ich dachte, du liebe Güte, wenn Uncle Edmund Hastings Benson das sehen könnte.
Ja, bitte,
sagte Miss Bex. Das Mädchen lächelte.
Wolltest du zu mir?
Immer noch lächelte das Mädchen.
Hat es irgendwas zu tun mit...
Miss Bex verstummte. Was hatte es auf sich mit diesem Geschöpf? War sie Ophelia auf dem Weg zum Fluss? Wohl kaum. Groß, selbstbewusst, sicher stand das Mädchen da. Schließlich sagte sie...
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß nicht, wo...
Das ist die Sixth Form, Englisch AG. Gruppe B, sagte Miss Bex in angespitztem Ton.
Na ja, kann sein, dass...
Wen suchst du? Wer bist du?
Oh, wenn ich das nur wüsste.
Sie stieß einen Riesenseufzer aus, blickte sich um und als sie mich in der ersten Reihe sitzen und zurückstarren sah, sagte sie,
Ah, hallo.
Hallo, sagte ich.
»Was geht hier vor sich?«
fragte Miss Bex und tippte energisch mit der Kreide gegen die Tafel. Im Kreidetippen ist sie ganz groß.
»Lange nicht gesehen«, sagte die Erscheinung. »Wie geht's?«
»Ganz gut«, hörte ich mich sagen.
»Komm doch rein, Sie spielen Hamlet.«
»Hamlet«,
sie riss ihre kolossalen Augen auf, ließ den Blick über die Bohlen schweifen und entdeckte Penelope Debs auf dem Bauch. Und plötzlich war ich übermannt. Mein Vorsatz, aus der Wordsworth-Stunde brav zu sein und Englisch ernst zu nehmen und nett zu Miss Bex zu sein, löste sich in Luft auf. Ich konnte nichts dafür. Ich wollte keine Unruhe stiften. Ich bin einfach irgendwie explodiert. Ich stieß ein unflätiges, lautes, langgezogenes Geräusch aus, schlug die Hände über den Mund, stieß ein noch schlimmeres Geräusch aus, riss mir die Brille von der Nase, ließ meine Stirn auf den Tisch fallen und kreischte vor Lachen. Da ich in meinen 5 Jahren an der Gesamtschule bis dahin kaum einen Laut von mir gegeben und vor anderen Menschen, bis auf vielleicht Paula, in meinem ganzen Leben noch nicht so gelacht hatte, können Sie sich den Rest vorstellen. Irgendwer, die gute alte Penelope, klopfte mir auf den Rücken. Jemand anders bewegte meine Arme auf und ab, als müsste man mich wiederbeleben. Phyllis Thompson rannte los, um ein Glas Wasser zu holen, und die Becks ordnete ein sofortiges Öffnen sämtlicher Fenster an. Die Erscheinung jedoch drapierte sich einfach über zwei Stühle und wartete.
»Keine Sorge«, rief sie. »Alles gut, das ist normal bei ihr. Sie war schon immer Ballaballa.«
»Halt die Klappe, Bilgi, Himmel!«
»Himmel«, sagte sie und vertrat sich die Beine, während ich nach Luft schnappte und mit tränenden Augen blinzelte. Sie nickte freundlich rüber zu Bex und drehte sich zurück zu mir.
»Erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin Grace Gathering.«
»Grace Gathering?« sagte ich.
»Ich war deine beste Freundin, als wir 5 waren. Erinnerst du dich nicht?«
»Nein«, sagte ich.
Und dann erinnerte ich mich.
»Grace Gathering«, sagte ich. »Aber du bist die Tochter des Direktors. Du bist nicht hier.«
»Jetzt ja«, sagte die Erscheinung. Sie wandte den Blick ab. Ebenso wie ich und Rosenkranz und Güldenstern und Polonius und die ganze königliche Familie, weil die Hintergrundmusik aus heftigem Geklopfe schneller und lauter geworden war. Die Becks in all ihrer Macht hatte sich hinter ihrem Pult verschanzt und die Kreide ratterte wie ein Gewehr.
»Könnte man mich bitte einweihen?« sagte sie,
und auf jedem Reißzahn bildete sich ein Eiszapfen und der Raureif blähte sich vor ihren Nasenlöchern.
»Könnte man mich gnädigerweise...«
»Och, entschuldigen Sie bitte vielmals.«
Grace sprang auf und ging zu ihr hin.
»Ich glaube, ich komme wahrscheinlich in diese Klasse. Im Lehrerzimmer ist niemand und die Direktorin ist auch nicht in ihrem kleinen Nest. Ich bin wohl ein bisschen spät dran. Ich dachte, ich probiere einfach ein paar Türen.«
»Das heißt«, sagte Miss Becks frostig, »du bist ein neues Mädchen?«
»Ja.«
»In meiner Klasse?«
»Ich glaube, ja. Ich war bisher auf einem Internat. Ich bin wohl ungefähr in demselben Alter.«
Sie winkte luftig in unsere Richtung.
»Aha. Von welcher Schule?«
»Dartington Hall.«
»Aha.«
»Ich dachte, du warst auf Cheltenham«, sagte ich.
Und alle sahen mich an, als hätte eine Wachsfigur auf einmal angefangen zu sprechen.
»Geflogen«, sagte Grace Gathering.
»Und Dartington?«, fragte Miss Becks.
»Auch geflogen.«
Sie schenkte der Becks und allen anderen ein reizendes Lächeln.
»Also bin ich nach Hause gekommen zu Mom«, sagte sie, »ins Schoolhouse, gegenüber von unserer Bilge.«
Sie nickte der Becks aufmunternd zu.
»Jetzt wird alles bestimmt viel besser.«
Da läutete die Schulglocke.
»Und irgendwie kriegten wir die Shakespeares eingesammelt und die olle Becks aus dem Raum geschafft.
Und alle fanden zusammen wie eine Truppe zur Lagebesprechung. Sie scharten sich unter dem Watts-Bildnis vom Mann mit großem Besitz, der aussah wie jemand, der in der Ecke steht und kotzt. Irgendwer stieß eine Vase mit verblühten Chrysanthemen um. Und während das Wasser hinabrann, ging mir auf, warum ich mich so gut fühlte. Denn die Mädchenschar schaute nicht nur die Erscheinung an, sondern auch mich. Die Erscheinung und ich waren zusammen. Wir waren Alliierte.
»Chrysanthemen«, sagte Grace und warf ihnen ein Lächeln zu.
Und das Wasser tropfte. Und sie ließ sich auf meiner Bank nieder.
»Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie aussehen wie Schafe von hinten?«
Sie zwirbelte einen der Stängel.
»Im Wind«, sagte sie. »Gestern sind wir von York über die Moore hergefahren. All die armen Schafe, die mit dem Hintern zum Wind standen, wie lauter graue Chrysanthemen.«
Die Back Six, Gruppe B, hatte dazu keine Meinung. Also wandte sich Grace wieder zu mir und warf sich ihre rosa Zuckerwatte über die Schultern, die nichts von toten Chrysanthemen oder Schafshintern hatte.
»Na, Marigold Bilge Green, altes Haus«, sagte sie. »Schön, dich wiederzusehen nach all den Jahren. Deine Haare finde ich gut. Ganz schön lockig geworden. Toll, ein bekanntes Gesicht zu sehen.«
An jenem Nachmittag kam ich von der Schule zu Paula nach Hause und platzte herein wie nie zuvor und seitdem nie wieder. Ich stürmte rauf ins Bügelzimmer, rüber auf die Krankenstation, runter in Vaters Arbeitszimmer, um sie und Vater endlich im Schlafsaal der Jungen fast über den Haufen zu rennen. Als ich in den Raum stürzte, wuselten mir die Jungen um die Füße wie fliehende Ratten aus einer Scheune. Ich knallte mit Bokes zusammen, der beim Rausgehen ein Buch vor der Nase hatte, und kollabierte vor Paulas Füßen, die gerade die Verwendung von Jalousienschnüren demonstrierte, und weder sie noch Vater zeigten sonderlich großes Interesse an den Neuigkeiten, die ich mitbrachte.
»Grace Gathering ist zurück«, erklärte ich.
»Man könnte meinen, die hätten reihenweise versucht, sich aufzuhängen«, sagte Paula. »Total zerfetzt. Und jetzt gehen sie nicht mehr runter, oder es wird zu fest dran gezogen und pling, schießen sie wieder hoch.«
»Schießen sie wieder hoch«, sagte mein Vater gedankenverloren, kniff die Augen zusammen und genoss die Aussicht. »Hallo, Marigold. Herrliche Wolkenformation, guck mal.«
»Das heißt, sie müssen erneuert werden. Und es wird 100 Pfund kosten, und da kommen wir nicht drum rum.«
»Grace Gathering ist hier.«
»Es gehört sich nicht, wie die Nackicht hier rumspringen.«
Nackicht reimt sich bei ihr auf Dickicht.
»Ach, kommen Sie«, sagte Vater, »das ist doch kein Drama. Wer ist hier, Marigold?«
»Grace Gathering. Dartington Hall hat sie rausgeschmissen. Sie kommt auf unsere Schule, sie wohnt jetzt wieder zu Hause beim Direktor.«
»Ah, gut, dann hast du ja jetzt eine Freundin hier«, sagte Paula. »Und ich werde es nicht zulassen, dass diese großen, haarigen Oberstufler ohne Sichtschutz hier rumspringen und mir die jungen Mädchen verderben.«
»Wer ist denn diese Grace Gathering?«
»Grace Gathering heißt sie. Sie war mal meine beste Freundin, erinnerst du dich nicht? Sie ist irre freundlich und sie ist total hübsch geworden.«
»Und nett«, fügte ich frostig hinzu, während Paula anfing, mit einem Maßband zu hantieren.
»Was ist denn mit dir los?«, sagte sie. »Wer ist denn hier nicht nett? Verzichte auf Selbstmitleid.«
»Vor allem muss ich jetzt wissen, kann ich neue Jalousien bestellen?«
»Könnten Sie nicht diese schönen Gardinen nehmen, die wir vor langer Zeit mal hatten?«, fragte Vater leicht erschöpft.
»Staubfänger! Firlefanz! Hab ich längst verbrannt!
Und solange ich am Leben bin, wird's keine neuen geben. Nach mir, meinetwegen. Und die brauchen hier nicht nur ordentliche Jalousien im Winter, sondern auch Vorhänge, damit die Wärme im Haus bleibt. Und jetzt kommen sie mir nicht mit Tom Brown School Days, diesen Internatsgeschichten.« Und so ging es immer weiter mit den beiden.
»Ich gehe jetzt«, sagte ich, und sie nahmen keine Notiz von mir. »Ich gehe rüber zum Direktor und gehe sie besuchen.«
Das war für mich etwas höchst Außergewöhnliches. Normalerweise setzte ich nach der Schule keinen Fuß vor die Tür. Aber Paula rief nur,
»Abendbrot, vergiss nicht dein Abendbrot. Spiegeleier und Bohnen werden schnell ledrig.«
»Ich werde heute auswärts essen«,
verkündete ich und verschwand hinter den Holzschuppen. Schlenderte über die Straße und vorbei an den anderen Hauses bis zum schmiedeeisernen Zaun und der georgianischen Haustür des Direktors. Was ich dann dort zu tun gedachte, weiß ich nicht. Aber Grace' Ankunft hatte mich seltsam erschüttert. Vom ersten Moment ihres Auftauchens an hatte ich das ziemlich sichere Gefühl, dass sie irgendein Geschenk des Himmels war. Eine Art Erlösung. Obwohl mir bis zu dem Moment, als sie den Kopf durch die Tür steckte, nicht klar gewesen war, dass ich überhaupt Erlösung brauchte. Wie bei dem Mann mit großem Besitz war alles in Ordnung gewesen. Zumindest hatte ich das angenommen. Mir war nicht klar gewesen, wie sehr ich eine Freundin brauchte.
Die komplette Lesung »Tage auf dem Land« von Jane Gardam, gelesen von Sonja Beiswenger, gibt's für Sie in der ARD-Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. In Washington sind zwei Nationalgardisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter wurde von Sicherheitskräften überwältigt und dabei ebenfalls verletzt. Seine Identität ist inzwischen bestätigt. Simone Kienzler aus der NDR-Nachrichtenredaktion fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus Afghanistan, der vor 4 Jahren in die USA kam, mit einem Sondervisum für Gefährdete, die den US-Truppen dort geholfen haben. US-Präsident Trump hat deshalb angekündigt, alle damals ins Land gekommenen zu überprüfen. Er sprach von einem Akt des Terrors. Und die US-Behörden ermitteln nun nach eigenen Angaben auch wegen eines möglichen Terrorakts. Laut Polizei war es jedenfalls ein gezielter Angriff auf die Nationalgardisten. Der Mann soll in der Nähe des Weißen Hauses an einer Ecke gewartet und dann direkt auf sie geschossen haben.
Nach dem Großbrand in einem Hochhaus-Wohnkomplex in Hongkong hat sich die Zahl der Todesopfer